Gurke und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik Leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe auch sehr, sehr viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest oder mich mal live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort kannst du auch meinen monatlichen Newsletter abonnieren. Du findest dort den Button, wirst über zukünftige Podcast-Folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast Neue Musik Leben geht es um Themen rund um die Neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und ich bringe dir ganz, ganz wichtig die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich danke euch für eure Feedbacks, für eure E-Mails, dass ihr euch die Zeit nehmt, mir zu schreiben. Ich bin ganz glücklich, dass dieser Podcast auch in interessanten Ländern auf dieser Welt, zum Teil auch sehr weit weg, auftaucht. Also wer auch immer diesen Podcast hört, hier ein großes Hallo an euch. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ und vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen, es gibt zwei Neuigkeiten. Die eine ist, dass es seit Januar 2024 einmal im Monat auch eine englische Folge gibt. Zum einen weiß ich, dass natürlich auch meine deutschsprachigen HörerInnen des Englischen mächtig sind. Und zum anderen hat es sich herausgestellt, dass bei meinen, ich sag mal, früher eher zufälligen englischen Folgen sich doch schon auch eine große Community gebildet hat und dem wollte ich nachkommen. Das Zweite, was neu ist, ist, dass es nun Folgen, die nach meiner Ansicht noch tiefer gehen in ein Thema hinein, die findet ihr jetzt auf Patreon, die heißen Deep Dive Folgen. Dort gibt es eine Folge mit Moritz Eggert, wie geht komponieren, und er lässt euch wirklich quasi durch Schlüsselloch schauen, wie er auch Komposition an der Musikhochschule in München unterrichtet. Dann gibt es eine Folge mit der Harfenistin Silke Eichhorn, eben über die Harfe und auch was für ein komplexes Instrument das ist. Und also ich habe da auch ziemlich Bauklötze gestaunt, wie schön dieses Instrument ist, aber eben wahnsinnig kompliziert. Und ich sage das jetzt bewusst, weil ich glaube, auch für die Komponierenden unter euch wäre es so wichtig, wirklich mal Ahnung zu haben über diese Harfe, weil ich glaube, dass ihr da einfach noch besser mit den Harfenistinnen zusammenarbeiten könntet. Also auch das eine dringende, wichtige Empfehlung. Das dritte Gespräch habe ich mit dem Bariton Holger Falk geführt über Singen, über ganzheitliches Singen, auch über ja vielleicht die neue Art, wie man heutzutage auch Gesang unterrichtet oder unterrichten kann oder es einige tun. Und ja, das ist ein Geschenk, ein, jetzt habe ich mich versprochen, Holger meinte, dieses Gespräch wäre ein großes, großes Geschenk an alle, die es hören. Ich halte es auch für unglaublich inspirierend, also für alle von euch, die singen, die vielleicht noch mehr über ihre Stimme erfahren möchten. Ich glaube, da werdet ihr einige Ahas haben, aber natürlich auch diejenigen von euch, die mehr über Sänger wissen wollen oder wie man für sie komponiert, für die könnte es auch sehr hilfreich sein. Es sind auch weitere Folgen am Entstehen. Dazu müsstet ihr eben euch bei Patreon anmelden. Das geht aber ganz einfach und ganz schnell. Und dann habt ihr Zugriff. Ihr könnt die Episoden einzeln erwerben oder ein Abo abschließen. Und ich denke, dort wird auch einiges passieren. Guckt es euch genau an. Also da werde ich auch einiges meiner Energie reinstecken, um das für euch auch wirklich attraktiv zu machen, mir auf Patreon zu folgen. Und ich danke natürlich auch allen von euch, die mich dann auch auf diese Art und Weise unterstützen nach ja, 6 Jahren Neue Musik leben. Und diesen Podcast mache ich natürlich auch weiterhin unentgeltlich für euch, einfach weil ich es möchte. Ich habe heute einen ganz spannenden Interviewpartner für euch, Gerald Mertens. Und Gerald Mertens ja hat sehr viele Funktionen, Positionen. Ich werde ein paar erwähnen, aber er erzählt sie gleich selbst im Interview, also falls ich etwas vergessen sollte. Er ist in der Deutschen Orchestervereinigung bei Unisono, der GVL und bei der Zeitschrift Das Orchester tätig. Wie gesagt, alles darüber erfahrt ihr gleich selbst. Und Ja, es gibt auch einen Podcast, den Gerald Mertens macht, der heißt Klangvoll aus dem Maschinenraum. Und den kann ich euch auch noch ans Herz legen, weil ich finde auch, dass er das sehr interessante Perspektiven aus dem Musikleben aufzeigt. Ich selber war auch schon mal in seinem Podcast, also das ist auch eine Herzensempfehlung von mir. Nun, Bühne frei für Gerald Mertens.
Ja, guten Morgen, Gerald Mertens. Ich heiße Sie ganz herzlich in meinem Podcast Neue Musik Leben. Willkommen.
Schönen guten Morgen. Hoffen wir, dass die Menschen, die das hören, das auch am Morgen machen.
Oder zu irgendeiner anderen Zeit. Ich starte ja immer sehr gerne meinen Podcast mit der Frage, wie sind Sie zur Musik oder zur neuen Musik gekommen, je nachdem, zu welchem Bereich Sie sich äußern möchten. Also wie sind Sie zur Musik gekommen?
Ja, ich bin zur Musik gekommen schon als Kind, nämlich in der Matthäus-Passion im Kinderchor. So, das war mein erstes großes geistliches Stück, was ich gesungen habe. Und das hat mich so weggeblasen, dass ich nach dem ersten Satz, wo die Kinder dann abgetreten sind, also dem großen, beeindruckenden Eingangschor, dann wirklich auch noch die weiteren 3 Stunden da in der Kirche in der letzten Bank gesessen habe und dem Geschehen wie konsterniert oder völlig geflasht gelauscht habe und mir dann aus der Schulbibliothek die Aufnahme, ich glaube, das war Archivaufnahme, Bachorchester irgendwie dann geholt habe und die noch richtig oldschool vom Plattenspieler auf die Kassette überspielt habe. Und dann lief quasi diese Matthäus-Passion als Dauerschleife. So, das war mein erstes geistiges Werk und mein erstes weltliches Werk, auch wieder im Kinderchor, Carmina Burana. Und ich sage mal, wenn man dann mit Matthäus-Passion und Carmina Burana so diese Bandbreite dann so aufwächst und dann immer weiter einsteigt, dann fühle ich mich da sauwohl auch in der Rückerinnerung. Und das war ein sehr guter Start.
Das heißt, Sie haben auch immer viel gesungen, offensichtlich.
Ich singe, ja, also seit Kinderchor bis heute, also dann so Stationen Lübecker Kammerchor, Kreuzberger Kammerchor, verschiedene Kantoreien und bis heute eigentlich, also jetzt schon seit fast 60 Jahren, immer singen. Ganz wichtig.
Ja, ich finde es auch sehr schön, dass wir reden können, weil mein Podcast heißt ja Neue Musik Leben und mich interessieren ja immer, wie ich sage, die Menschen dahinter. Und ich habe immer das Gefühl, dass bei jemand, der solche Aufgaben erfüllt wie Sie, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, dass man dann oft nicht so richtig weiß, wer ist das? Also sie machen wichtige Sachen, aber gerade die Menschen, die auch, ne, sie sind ja auch in der Chefredaktion von der Zeitschrift Das Orchester, da weiß man immer nicht so richtig, wer sind denn eigentlich die Leute, die so eine Redaktion leiten? Und da treibt mich dann immer so meine Neugierde. Wie setzt sich denn Ihr Portfolio denn derzeit zusammen? Was machen Sie alles? Ich glaube, das lässt sich gar nicht so oder leicht aufzählen.
Na, zum Glück geht es mit einer Hand. Also es sind nicht mehr als 5 Jobs, aber das reicht ja auch. Also der Hauptjob ist sicherlich Geschäftsführung von Unisono, Deutsche Musik- und Orchestervereinigung, früher Deutsche Orchestervereinigung, also DOV, seit 1,5 Jahren eben Unisono. Hintergrund der Umbenennung war, sich eben nicht nur auf Orchester und Ensembles und Rundfunkklangkörper, sondern eben auch stärker auf die freie Szene, auf freischaffende Musikerinnen und Musiker einzustellen. Und das tun wir auch mit Erfolg. Also letzte Jahresbilanz Mitglieder, 100 neue Mitglieder in diesem Bereich. Also da passiert gerade was. So, das ist der Hauptjob. Damit verbunden ist die Deutsche Orchesterstiftung, die wir vor 20 Jahren gegründet haben. Anlass war ein Berufsmusiker mit seiner Frau, kinderlos, die gesagt haben, wir möchten, dass der Verband unser Erbe antritt. Da haben wir gesagt, das ehrt uns, aber ist steuerrechtlich suboptimal, weil wir dann volle Erbschaftssteuer zahlen, haben eben diese Stiftung gegründet und die ist seitdem wunderbar gewachsen und die Stiftung hat während Corona über 6 Millionen Euro Spenden eingesammelt und hat die für Freischaffende in Not wieder ausgeschüttet und hat jetzt ein Stipendienprogramm aufgelegt, Hashtag Musiker Zukunft lautet das. Also das ist so der zweite Job, da bin ich der Kuratoriumsvorsitzende. Der dritte Job ist die GVL, weil die Verwertungsgesellschaft, also Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten im vollen Titel MBH, von der DOV seinerzeit mit dem Bundesverband Musikindustrie gegründet wurde. Das heißt, wir sind mit dem Verband einer der großen Gesellschafter dieser Verwertungsgesellschaft und da sitze ich halt sowohl im Aufsichtsgremium als auch in der Gesellschaft und Delegiertenversammlung. Und der vierte Job ist dann die Redaktion von Das Orchester. Das war ursprünglich auch mal eine Verbandszeitschrift, also 1953, 1952 DUV gegründet, 1953 in Kooperation mit Schott dann die Orchesterzeitschrift. Und seit ich dort die Schriftleitung 2001 übernommen habe, haben wir ganz bewusst versucht, das von diesen ganzen verbandspolitischen Dingen fernzuhalten und immer weiter in Richtung Kulturpolitik, Musikpolitik und zu entwickeln. Das ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen, wenn man sieht, dass wir als deutschsprachiges Magazin eine Verteilung in über 40 Länder haben. Das ist schon nicht ohne. Wir sind jetzt sehr digital geworden, also haben die Druckauflage auch aus Nachhaltigkeitsgründen eingeschränkt. Also nur noch, wer das wirklich als Printexemplar ausdrücklich haben will, bekommt es auch. Und ansonsten machen wir das online. Die Redaktion teilen wir uns dann ein bisschen auf. Wir sitzen nämlich mit einer Co-Redakteurin hier in Berlin als Chefredaktion und die Verlagsredaktion sitzt bei Shop Music in Mainz, die dann eben das Handling macht, die bestimmte Rubriken betreut, Rezensionen und so weiter und so weiter. Das ganze Thema der Anzeigen läuft auch über Shot und das Jobportal läuft auch über Shot in Mainz. Wir haben da eine sehr gute Zusammenarbeit, langjährig bewährt, sehen uns auch regelmäßig, nicht nur online, sondern eben auch live und in Farbe mal in Berlin, mal in Mainz, um den Austausch da mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort auch zu haben. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Und da sind wir auch sehr dicht an Geschehnissen in Deutschland natürlich, in Europa, aber auch weltweit. Also wo entstehen neue Dirigentinnenkarrieren, wo gibt es neue spannende Projekte im Education-Bereich und so weiter und so weiter. Da sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt. Und das Herz der Orchesterkultur schlägt halt in Europa, muss man ja so sagen, und in Deutschland allein mit den 129 Berufsorchestern im Bereich Klassik und Rundfunk haben wir halt einen echten Schwerpunkt von geschätzte ungefähr 600 Profiorchestern weltweit, ist das schon eine große Nummer. So, und der letzte Job ist dann noch ehrenamtlicher Vorsitz im Netzwerk Junge Ohren. Da fragen wir uns dann immer, ist das mit den jungen Ohren eigentlich noch zeitgemäß, weil gegründet auch in den Anfang der 2000er aus einer Nachfolgeinitiative Konzerte für Kinder. Inzwischen sind die jungen Ohren aber schon ganz woanders unterwegs, nämlich Musik am Puls der Gesellschaft. Also wo spielt Musik eine Rolle? Wo muss Musik auch eine Rolle spielen? Und wie kann man das moderieren? Das ist halt eine wichtige Aufgabe. Da habe ich jetzt auch neue Vorstandskolleginnen bekommen, über die ich mir sehr freue, nämlich Antje Valentin als Generalsekretärin des Deutschen Musikrates und Andrea Toba, Rektorin der Hans Eisler. Also das ist ein tolles Team, mit dem man dann auch genau dieses Thema Musik am Puls der Zeit mit einer tollen Geschäftsführung hier aus Berlin weiterentwickeln kann. So, das sind die 5 Jobs.
Ja, großartig. Und wie kommt man da so hin? Also jetzt haben Sie mir erzählt, Sie haben eben im Chor Matthäus Passion gesungen.
Naja, da kommt man hin, indem man, also auf Englisch wird man sagen, he has studied law and organ. Also ich habe Jura studiert, zweites Staatsexamen gemacht und dann parallel auch noch Kirchenmusik. Das war in Kiel möglich, weil die pädagogische Hochschule direkt gegenüber vom juristischen Seminar lag und die haben in 4 Semestern den C-Schein angeboten. Und dann habe ich also in 4 Semestern da den C-Schein gemacht mit allem drum und dran, also auch mit Chorleiten. Beim Chorleiten ist es so, dass ich im Gymnasium schon einen super guten jungen Musiklehrer hatte, der uns, da war ich glaube ich 11 Jahre alt, Chorleitungsunterricht gegeben hat. Das heißt, wir standen da wirklich, Interessierte standen da und haben dann eben Chor dirigieren gelernt. So, das fand ich wahnsinnig spannend, was bis dahin führte, dass ich überlegte, Musik zu studieren, Dirigent zu werden. Aber da hätte ich dann noch besser Klavier spielen müssen und korrepetieren. Da habe ich gesagt, nee, komm, das können andere besser, lass das mal. Aber so diese Liebe zur Musik und eben auch das selbst aktiv musizieren, Chorleitung lernen, dann eben Orgel noch zu machen und so. Das sind alles Dinge, die prägen einen natürlich. Ich habe dann auch ganz klassisch neben dem Gesang mit der Blockflöte angefangen, dann später Querflöte. Das ist ganz gut gelaufen, so dass ich auch nebenamtlich an der Musikschule Querflöte unterrichten konnte und habe dann auch mit Querflöte im Orchester gespielt in Kiel im Uniorchester und im Kammerorchester, damit auch auf Reisen gewesen. Also da hat man schon ganz viel mitbekommen und diese ganzen musikalischen Hintergründe dann gepaart mit Jura und dem Wunsch, quasi Jura und Musik zu kombinieren, das hat einfach perfekt gepasst. Und insofern der Job bei der seinerzeit Deutschen Orchestervereinigung war so genau auf der Naht der Wiedervereinigung. Also ich habe am 4. Oktober 1990, einen Tag nach der Deutschen Wiedervereinigung, meine Einstellungszusage bekommen und im November 1990 dann beim Verband angefangen und dann nach der Probezeit in Hamburg ab Mai 1991 die östlichen Bundesländer umgekrempelt. Also jeden Stein dreimal umgedreht, wo ja erhebliche Strukturveränderungen bei den Orchestern im Rundfunkbereich, also überall stattgefunden haben. Und da war dann die Verbindung Jura-Musik genau das Richtige, weil man eben sofort auch als Berufsmusiker merkt, ob einem da Jurist gegenübersteht, der weiß, wovon er redet, nicht nur juristisch, sondern eben auch musikalisch.
Das halte ich auch für eine sehr glückliche Fügung, wenn man so beides kann. Hat sich ja sehr gut gezeigt. Ich würde gerne auf zwei der Sachen, die Sie erwähnt haben, noch eingehen. Und zwar diese Zeitschrift Orchester. Sie sagen, dass die auch quasi international gelesen oder so wird. Wie kommt das? Weil ich ja denke, es ist eine deutsche Zeitschrift. Und wie schafft sie es sozusagen über diesen deutschsprachigen Raum hinaus?
Naja, ich glaube, man kann das aus verschiedenen Ecken ableiten. Letztlich sind Mozart, Beethoven und Haydn ja auch deutschsprachige Komponisten, die werden weltweit gespielt in den klassischen Orchestern. Das heißt, es gibt ja eine sehr, sehr hohe Europalastigkeit oder Deutschlastigkeit, muss man fast sagen, im klassischen Musikbetrieb. Und viele Dirigentinnen, viele MusikerInnen kommen nach Deutschland, studieren hier, gehen in ihre Heimatländer zurück und haben dann eben zumindest mal deutsche Sprache als Grundkenntnisse. So, und wir wissen aus Rückschriften, das wird in Nowosibirsk gelesen, es wird in Australien gelesen, es wird Neuseeland gelesen. Und das sind dann eben diese Bezüge überwiegend, wo Menschen irgendwie einen Bezug zur deutschen Sprache meistens über ihre Ausbildung, über ihr Studium oder eben auch über ihre internationale Tätigkeit bekommen haben. Und das ist dann schon, finde ich, spannend, weil es zeigt, dass so ein Leitmedium, das wird uns auch häufig gespiegelt, dass es so etwas in anderen Ländern eben nicht gibt. Es gibt in den USA gibt es die Symphony als Quarterly, aber das ist dann eher das Magazin der American Symphony Orchestra League. Aber so ein richtiges Kompendium, was sich jetzt wirklich in der Breite mit dem Thema Orchesterkultur, Rundfunkchören und allem dem, was da noch drumherum ist, also auch Polizeiorchester sind Berufsorchester, spielen da eine gewisse Rolle. Also, dass man auch wirklich das gesamte Spektrum versucht abzubilden. Natürlich sehr auf Deutschland, deutschsprachigen Raum und Europa fixiert, aber es gibt eben auch so viele Themen, beispielsweise als Venezuela hochkam, El Sistema, haben wir natürlich auch das aufgegriffen. Oder wenn jetzt ein ausländisches Orchester nach Deutschland auf Tournee geht, beispielsweise Taiwan Philharmonic jetzt beispielsweise, dann kann man das wieder aufgreifen. Also wirklich die Bandbreite des musikalischen Lebens und jetzt auch gerade nachdem die Corona-Pandemie überstanden ist, nachdem Tourneen jetzt wieder losgehen, nach Europa, aber auch aus Deutschland in die Welt hinaus, ist das eben wahnsinnig wichtig, dass man da auch einfach immer ein Auge drauf hat und letztlich auch darüber berichtet.
Ja, ich finde das total faszinierend, dass dann wieder auch so die Musik oder so ein ganz klares Thema, wie jetzt auch die Orchesterwelt, dann so verbindend sein kann weltweit. Also ich erlebe das ja auch mit dem Podcast hier. Gerade in letzter Zeit tauche ich in interessanten Charts auf, sage ich mal so. Usbekistan, Sri Lanka, Nepal und keine Ahnung. Und ich frage mich dann auch, wer sind diese Menschen, die sich das anhören? Und bin einfach nur fasziniert und freue mich aber, dass wir über unsere Medien, über Ihren Podcast, mein Podcast, das Orchester, da ja wirklich irgendwie verbunden sein können. Und sind auch Artikel auf Englisch oder machen Sie alles auf Deutsch dann?
Nein, wir hatten früher mal so englische Abstracts, aber das haben wir vor 10 Jahren eingestellt, weil inzwischen die Übersetzungsprogramme ja so gut sind, dass man sich das über DeepL oder andere dann noch entsprechend kopieren kann und eine vergleichsweise gute Übersetzung bekommt. Also insofern haben wir uns das dann irgendwann geschenkt und gesagt, so wer es dann wirklich lesen will und des Deutschen nicht so mächtig ist, der schafft es eben auch mit dem Übersetzungsprogramm doch ganz gut.
Das ist echt wunderbar. Freue ich mich sehr zu hören, was da
Ja,
möglich ist.
und diese internationale Community, das ist eben das Schöne. Ich habe mich auch immer gefragt, warum, also in Deutschland sagt man ja, die Bratschen sind die Ostfriesen des Orchesters. Und es gibt eine eigene Webseite, www.bratschenwitze.de. Und man denkt, das ist ein deutsches Phänomen. Und dann ist man, ich war jetzt in Costa Rica und habe da einen Workshop in San Jose mit ein paar Orchestermitgliedern gemacht. Und auch dort sind die Bratschen. Dann ja, also Ostfriesen haben die da nicht, aber da sind die Bratschen, die Aussätzigen in Anführungszeichen. Da fragt man sich, warum ist das so? Ja, also international, ne, ist das irgendwie so in den Orchestern drin. Und das nicht nur, weil die jetzt alle in Deutschland studiert haben. So. Also, und das finde ich so faszinierend, wenn man irgendwo ins Ausland kommt, wo es um Musik geht, dass man relativ schnell eine identische Sprache betrifft. Oder ich wurde auch von den Kollegen aus Costa Rica gefragt, also mal ganz ehrlich, wird in Orchestern in Deutschland auch so viel gejammert wie bei uns? Sage ich, ja, das kenne ich. Das kenne ich. Also dann ist es zu laut oder zu leise oder es ist zu feucht oder im Orchestergraben zieht's und hast du nicht gesehen. Also das ist doch auch offenbar irgendwie etwas, was MusikerInnen in der ganzen Welt verbindet, dass erstmal, wenn das irgendwie nicht so ist an den Arbeitsbedingungen oder an den Rahmenbedingungen, so nach dem Motto, das kennt man auch von Sängerinnen, so kann ich nicht arbeiten, ich reiße ab. So, also das fand ich auch faszinierend, dass ausgerechnet die Kollegen jetzt in San Jose, die da auch nicht auf Rosen gebettet sind, aber die, glaube ich, einen ganz guten Job machen, weil sie das einzige nationale Sinfonieorchester sind, die haben also da ein Alleinstellungsmerkmal, dass sie also genau diese Frage dann gestellt haben, die ich dann auch mit Ja beantworten musste. Also das Jammern oder das Beklagen von schlechten Zuständen unter Musikern, das scheint wohl überall verbreitet zu sein.
Das ist wirklich interessant. Ja, auf die zweite Sache, wo ich nochmal eingehen wollte, war, Sie erwähnten ja unisono und sagten, dass Sie da ja jetzt auch für die freie Szene aktiver werden. Und da ich weiß, dass ich ja auch viele HörerInnen habe, die in der freien Szene sind, vielleicht können Sie da auch nochmal erzählen, was jetzt vielleicht auch für mich der Vorteil wäre, diesem Verein beizutreten.
Naja, wir haben von Anfang an, also seit 1952, seit es den Verband gibt, stand in der Satzung drin, Voraussetzung für eine Mitgliedschaft ist eine hauptberufliche Tätigkeit als Musikerin und Musiker. Da stand nichts von Orchestern oder Ensemble drin, sondern einfach eine hauptberufliche Tätigkeit. So, und von daher gab es von Anfang an immer auch Freischaffende, die im Bereich Patchwork, ich bin eigentlich Kammermusiker oder ich komme jetzt von der Hochschule, bin Lehrbeauftragter, aber ich spiele da und da gelegentlich Aushilfe im Orchester oder ich habe eben Spezialinstrumente, Barocktrompete, da werde ich dann immer zur Verstärkung geholt. Also es gab schon von Anfang an diese Öffnung für die Freischaffenden, aber es wurde halt nicht so wahrgenommen. Und wir haben uns dann gesagt, weil auch immer mehr Freischaffende sich im Verband organisiert haben und dann dazu Recht gesagt haben, also wir sind jetzt hier drin, wir müssen aber dann auch irgendwie mehr in Erscheinung treten. Und das hat dann eben dazu geführt, dass jetzt in unserem Gesamtvorstand eben nicht nur Rundfunk und Staats- und Kommunalorchester, sondern eben auch eine größere Gruppe von Freischaffenden vertreten sind. Auch im kleineren Vorstand von 5 ist einer ein Freischaffender, sodass wir quasi diese ganze Kompetenz, die da auch mit verbunden ist, in den Verband aktiv eingebunden haben. Wir haben freischaffende Delegierte, die sich regional aufstellen und wählen lassen, sodass man auch eine regionale Vernetzung in diesem Bereich hat. Und das ist dann auch sehr breit aufgestellt, also von einer Posaunistin, die selbst ein eigenes Orchester organisiert und dort quasi fast schon im Management tätig ist, aber selbst auch als Posaunistin tätig ist, bis hin zu dem Lehrbeauftragten, der noch verschiedene Nebenjobs macht, der noch an der Musikschule, der noch für eine politische Partei tätig ist, da natürlich dann auch seine ganze Fachkompetenz als Musiker wieder in diese politische Partei einbringt. Also da gibt es sehr unterschiedliche Lebensbilder. Oder neulich habe ich mit einer freischaffenden Sängerin eben gesprochen, die mich dann fragte, ob wir als Verband so etwas anbieten wie gute Gagen verhandeln. Wie mache ich das eigentlich so? Da sind wir jetzt quasi auch auf dem Weg zu gucken, was gibt es da für Angebote am Markt, müssen wir selbst was schaffen, um quasi die Selbstständigen dann da auch ein bisschen zu unterstützen, wie sie mit Veranstaltern gut rhetorisch umgehen, wie sie eine vielleicht als zu hoch empfundene Gage dann auch rechtfertigen können, sodass der Veranstalter am Ende des Tages vielleicht dann sagt, das ist jetzt zwar viel, aber ich finde es okay, weil es fair ist. Und wo wir uns ja sehr einsetzen, ist das Thema faire Honorare, Honorarmindeststandards. Das ist eine Kampagne, die wir auch wirklich mit den Freischaffenden und den Festangestellten zusammen entwickelt haben und auch gegenüber den 16 Bundesländern dort dieses Thema sehr, sehr weit nach vorne tragen. Ich habe auch mit einzelnen Ministerinnen und Staatssekretären oder Hausleitungen gesprochen, kürzlich jetzt gerade in München, wie auch dort im Freistaat Bayern aus Sicht des Ministeriums dann Honorarmindeststandards umgesetzt werden. Also das ist eine kleinteilige Arbeit, aber letztlich nehmen wir die Interessen der Freischaffenden schon sehr ernst und versuchen das quasi auch in der staatlichen Förderung umzusetzen. Ähnlich auch auf der Bundesebene, wo unsere Honorarmindeststandards, die wir entwickelt haben, ja auch schon akzeptiert werden. Ab dem 1. Juli 2024 sind sie dann ja auch in Programmen mit mehr als 50% Bundesbeteiligung verpflichtend. Das ist auch ein gutes Ziel, was wir da erreicht haben. Und insofern versuchen wir die Dinge der Freischaffenden, die sich natürlich auch selbst artikulieren müssen, und das ist das Entscheidende, dann auch entsprechend umzusetzen. Und ich sehe es halt so, und das hat mich während der Pandemie sehr geärgert, dass ein sehr prominenter deutscher Jazz-Trompeter gesagt hat, ja, die Kultur hat keine Lobby. Ich sage mal, die Kultur hat eine sehr große Lobby, aber die Freischaffenden müssen sich eben auch organisieren. Und das ist ein Stück weit die Krux Ja, also zu jammern, da sind wir wieder beim Thema, dass alles so schwierig ist, aber sich nicht selbst zu engagieren in einem Verband, der quasi in der eigenen Strecke liegt. Das kann die Jazzunion sein, das kann die VAM sein, das gibt verschiedene Verbände, aber man sollte schon als Freischaffender da irgendwo unterwegs sein, denn was habe ich davon, ist natürlich häufig die Frage. Also der Beitrag ist überschaubar, weil der richtet sich nach dem eigenen Einkommen und davon dann 0,5%, also auf das Monatseinkommen 0,5% ist im Prinzip so der normale Gewerkschaftsbeitrag. Das ist billiger als bei anderen, die meistens bei 1% liegen. Und ich habe dafür eine Rechtsberatung, ich habe dafür ein Versicherungspaket, also auch wenn ich unterrichte oder wenn ich unterwegs bin mit meinem Ensemble, gibt es da eine umfassende Versicherung, Reiseversicherung, die im Beitrag enthalten ist, da zahle ich nichts für extra. Wir sind gerade dabei, das Thema Instrumentenversicherung auch sehr, sehr dezidiert aufzugreifen, kann ich jetzt im Moment aber noch nicht zu sagen, weil das noch nicht spruchreif ist. Und auch was das Thema Versicherung bei Berufsunfähigkeit für die Festangestellten, aber auch Versicherung der Erwerbskraft bei Freischaffenden betrifft, haben wir auch ein sehr, sehr gutes Angebot mit einem Versicherungsmakler entwickelt. Also da gibt es durchaus attraktive Angebote bis hin zu denjenigen, die gelegentlich in einem Chor als Aushilfe singen, also im Rundfunkchor beispielsweise oder im Opernchor oder die gelegentlich Aushilfe spielen in einem der TVK-Orchester, also der kommunalen Staatsorchester, wo wir es dann organisiert haben, dass die bei einem gewissen Umfang dann auch sogar in die Zusatzversorgung der Bayerischen Versorgungskammer reinkommen können als Orchesteraushilfe. Also es ist ein ganz, ganz breites Spektrum von Punkten, die wir versuchen, gemeinsam mit Freischaffenden für Freischaffende zu entwickeln, genauso wie wir das bei den Festangestellten für Festangestellte entwickelt haben. Aber das ist kein Gegensatz, sondern wir sehen das und deswegen auch der Name Unisono. Wir sehen das wirklich als gemeinsame Kraftanstrengung aller Musikerinnen und Musiker an, egal ob sie jetzt in der Festanstellung oder in der freien Szene unterwegs sind.
Klingt gut. Das heißt, ich als freischaffende Sängerin könnte auch beitreten.
Ja,
Das
absolut.
guck ich mir an und wir werden das auf jeden Fall dann auch in die Shownotes packen. Und Sie haben gerade auch so ein wichtiges Thema angesprochen, die Honorare. Also einmal natürlich diesen Punkt, ne, wie kommuniziere ich und das, ja, kann ich vielleicht üben, lernen. Und das andere mit diesen Mindesthonoraren. Ich mache ja auch manchmal selber. Also klar, ich werde engagiert, dann habe ich Gespräche über Honorare und ich mache auch manchmal selber ein Projekt, wo ich halt die ganzen Anträge stelle und stelle halt auch so ein bisschen fest, dass wir das alle wollen, aber das Geld, was vorhanden ist, wird ja nicht unbedingt mehr. Und dann ist wieder die Frage, wie wird das verteilt oder ist das jetzt so ein Nadelöhr, wo wir durchgehen müssen? Weil das ist so die Sorge, die ich so von auch vielen meiner Kolleginnen mitbekomme, die dann sagen, ja, aber was passiert dann? Dann werden statt irgendwie, weiß ich nicht, 10 Projekte nur noch 3 gefördert. Und wo führt das hin? Oder wie ist da ein gangbarer Weg?
Also das Problem ist klar, aber das löst sich eben nicht von jetzt auf gleich. Und man muss an verschiedene Stellen einsetzen. Die eine Stelle ist quasi der Künstler, die Künstlerin. Was ist mir meine Dienstleistung selbstwert? Also diese Selbstwertfrage. Und unter welchem Honorar für ein bestimmtes Projekt spiele ich schlicht und ergreifend nicht? Also auch mal wirklich Nein zu sagen. Dann kommt immer die Argumentation, ja, wenn ich das nicht mache, macht es jemand anders. So. Völlig klar, das ist ein Problem, aber deswegen muss es in der Szene auch selbst diskutiert werden, um zu sagen, nein, wir spielen jetzt kollektiv nicht mehr darunter. Also im Bereich der Tarifverträge funktioniert das natürlich, deswegen gibt es sie. Bei den Selbstständigen ist es immer ein bisschen schwieriger, aber deswegen müssen wir den Dialog darüber führen, erstmal in der Szene selbst. So, der zweite Schritt ist dann der, das Geld wird nicht mehr. Auch das behaupte ich, ist nicht so. Man muss diese Forderung aber erstmal erheben. Und wenn die öffentliche Hand sagt, wir wollen tariftreu zahlen, im Bau gibt es das schon seit Jahren, und wir sagen, das muss es aber auch in der Kunst geben, dann muss am Ende des Tages da auch mehr Geld ins System rein. So, das ist auch wieder so ein Prozess. Wenn es nicht gefordert wird von den Beschäftigten, dann sagt die öffentliche Hand, na, da ist überhaupt keiner, der diese Mindesthonorare einfordert. Warum sollen wir denn mehr zahlen? Also da ist mal die Frage, was ist Henne, was ist Ei? Aber man muss es eben von beiden Seiten angehen und sagen, eine faire Vergütung für ein Tagesprojekt sind dann eben 265 Euro und nicht 180 Euro. So, und das muss man dann eben auch nach vorne tragen. Da muss man wieder unterscheiden, reden wir über eine staatlich geförderte, also beispielsweise ein Bundesland geförderte Institution oder ein Projekt, oder reden wir über eine Kirche. Ja, bei der Kirche haben ja die KirchenmusikerInnen selbst auf einem Kongress des Deutschen Musikrates, wo es ausgerechnet um das Thema oder ausdrücklich um das Thema Kirchenmusik geht, selbst gesagt, ja, wir müssen auch dort fair vergüten. So. Da haben wir aber nicht nur einfach hier die katholische und da die evangelische Kirche, sondern es gibt die Landeskirchen. Da muss man mit den Zuständigen auch der Landeskirchen in Kontakt treten. Und ich kenne inzwischen auch einzelne Kantoren, die sagen, ja, früher habe ich den Ilias zweimal aufgeführt. Ich brauche ein großes romantisches Orchester. Gibt ja inzwischen auch verkleinerte Karusbesetzung, aber trotzdem ist es noch ein großes Orchester. Und wenn ich alle fair vergüten will, dann kann ich das eigentlich nur noch einmal machen. Da muss ich sagen, okay, das ist zwar eine Halbierung des Angebots, aber dein bisheriges Angebot konntest du nur deswegen aufrechterhalten, weil die Kolleginnen und Kollegen sich selbst ausgebeutet haben. Kann Selbstausbeutung sozusagen die Grundlage für einen kulturellen Reichtum sein? Da sage ich nein. So, und ich glaube, genau an dieser Stelle muss man argumentieren, dass das, wie gesagt, das muss mit Veranstaltern passieren, das muss mit KirchenmusikerInnen passieren, das muss an ganz vielen Stellen passieren, um einfach das Bewusstsein für, was ist eine künstlerische Dienstleistung, entschuldige, wenn ich das so sage, aber am Ende ist es so, was ist eine künstlerische Dienstleistung wert, was muss sie objektiv wert sein, was muss sie dem Künstler, der Künstlerin wert sein und was muss sie letztlich auch demjenigen, der ins Konzert geht, wert sein. Und das ist nämlich die nächste Form der Kommunikation, dass dann sowohl der öffentliche Veranstalter oder öffentlich geförderte Veranstalter genauso wie die Kirchenmusik sagen muss, wenn wir unsere KünstlerInnen, die wir hier beschäftigen, die wir als Orchester verpflichten oder als Zusatzkräfte verpflichten oder als Solistinnen verpflichten, fair bezahlen wollen, dann kostet die Karte im Kirchenkonzert eben nicht mehr 19 Euro, sondern kostet sie eben 25 Euro. Man muss immer gucken, was kostet eine Karte dann in der Philharmonie im Konzerthaus in der Region. Und ich finde, dann kommen wir so langsam in diese Richtung einer größeren Bewusstseinswerdung, was Kunst eigentlich dann kosten muss. Und was sie einem wert sein muss. Und zwar sowohl aus der Sicht des Veranstalters, des Organizers in Anführungszeichen, als auch aus der Sicht des Künstlers, der Künstlerin und eben auch des Publikums. Und wenn das alles nicht reicht, dann muss man eben noch mal einen Schritt weitergehen und sagen, okay, dann müssen wir, wenn die öffentliche Förderung begrenzt ist, was sie ja faktisch ist, dann muss ich eben gucken, finde ich für ein Projekt denn eben auch noch eventuell Sponsoren? Oder gibt es bei der Kirche noch einen Förderverein für die Kirchenmusik? Oder. Also dann nicht einfach den Kopf in den Sand stecken oder sagen, ich spiele jetzt doch das Brahms-Requiem unter diesen Honoraren, sondern sagen, nein, lass uns gucken, wie wir den Topf so füllen, dass er am Ende des Tages dann auch für eine faire Bezahlung reicht. Ich glaube, das muss der Weg sein.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema, was sehr viele beschäftigt. Was glauben Sie, ist gerade noch so ein heißes Eisen oder wichtiges Thema oder wo Sie auch selber gerade dran sind, dass wir da irgendwie durch oder weiterkommen?
Also extrem heißes Eisen ist im Moment, ich glaube, für fast alle, die irgendwo im Bereich Musikschule, Musikhochschule unterwegs sind, das sogenannte Herrenberg-Urteil. Also das Urteil des Bundessozialgerichts zur Frage der Selbstständigkeit oder Nichtselbstständigkeit von Musikschullehrenden, das ist ein mega großes Thema. Und ein weiteres großes Thema ist die Frage als Choraushilfe oder als Orchesteraushilfe, auch wieder die Frage, wie lange bin ich selbstständig oder wann bin ich festangestellt? Das hat Fragen, ist das dann Künstlersozialkasse, ist das gesetzliche Rentenversicherung, wie ist der Steuersatz und so weiter und so weiter. Also das sind im Moment die ganz, ganz brennenden Themen und das betrifft überwiegend Freischaffende, es betrifft aber zum großen Teil auch Festangestellte, die halt im Nebenberuf dann an der Musikschule unterrichten oder nebenbei dann eben irgendwo nochmal eine Aushilfe spielen. Das sind zwei ganz große Themen, die wirklich auch bestandsgefährdend sind, muss man sagen, wo wir auch als Verband, was das Thema Sozialversicherungspflicht betrifft, im engen Austausch mit Künstlersozialkasse und Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung sind, weil da stellen sich Fragen des Abgrenzungskataloges zwischen der Festanstellung und der freischaffenden Tätigkeit, die geklärt werden muss, müssen, die man auch klären kann. Aber da müssen halt sehr, sehr große Räder in Gang gesetzt werden, dass man es dann verbindlich geklärt bekommt. Also das sind im Moment die ganz großen Themen, die uns umtreiben.
Ja, da sind Sie ja schon dran. Das ist gut so. Ich möchte jetzt auch ein bisschen was Persönliches von Ihnen wissen. Wie sieht ein Tag so bei Gerald Mertens aus? Oder wie strukturieren Sie sich? Haben Sie eine Form von Zeitmanagement?
Ich habe eine Form vom Zeitmanagement. Zum Leidwesen meiner Frau sieht das aber auch so aus, dass ich 7/24 auf den sozialen Medien unterwegs bin. Und zwar nicht, weil ich da jetzt irgendwie was verbreiten will, sondern weil ich auch noch den Account Facebook-Seite Orchesterland.de betreue und ich betreue auch noch den Facebook-Account von Das Orchester. Und für den Social Media Account Instagram von Unisono haben wir zum Glück einen Kollegen, der sich darum kümmert. Aber allein so zwei Facebook-Kanäle dann auch wirklich dann immer von allem möglichen Spam und was da sonst noch so reinträufelt, dann so halbwegs frei zu halten, das muss man halt 7/24 machen, so. Aber das ist so der Begleitfilm, der so durchläuft, auch im Urlaub oder auch wenn ich international unterwegs bin, man guckt immer, was mal da so passiert. Das muss einfach sein, so. Das kann man aber auch timen, dass man sagt, okay, das mache ich dann aber nicht länger als 10 Minuten, zweimal am Tag. Also lässt sich einteilen. Und ansonsten muss man sich schon sehr gut sortieren in der Tat, dass man jetzt nicht laufend die E-Mails macht, sondern es wirklich ein bisschen durchstrukturiert. Also am Morgen wird immer die To-Do-Liste einmal neu aufgebaut, so nach dem Motto, das will ich heute unbedingt erledigen oder das muss ich heute erledigen. Das reicht für die Woche. Und dann gibt es immer das Phänomen der Aufschieberitis, dass man sagt, ah ja, komm, das schieben wir jetzt noch mal. Aber das kennt, glaube ich, jeder. Und dann schichtet sich das so ab in wirklich unbedingt notwendig, weil zeitgebunden muss heute noch sein oder muss morgen sein, kann in dieser Woche oder wird weiter geschoben. So. Und dann muss man immer gucken, dass diese Bugwelle des Aufschiebens nicht zu groß wird, weil man auch die Erfahrung macht, man hat es jetzt 3 Monate geschoben und das Thema hat sich einfach erledigt. Also manchmal hilft auch liegen lassen. Und nicht über jedes Stöckchen springen, das ist sowieso eine Gefahr heute, dass man über jedes Stöckchen springt, was einem dahin gehalten wird, dass man da auch mit einer doch inzwischen über 30-jährigen Berufserfahrung sagt, komm, lassen wir erstmal liegen, muss jetzt nicht sofort, vielleicht in der nächsten Woche. Und wenn es dann keine Sau mehr interessiert, dann war es das auch nicht wert, drüber zu springen. Also ich sage dann auch mal, wenn wir heute eine Pressemeldung machen in der Zeitung, von heute wird morgen der Fisch eingepackt. Also man muss auch mal gucken, wie relevant ist das, was man treibt und wo ist es wirklich eine Aktion, die sinnvoll ist. Und ganz häufig nehme ich wahr, gerade im künstlerischen Bereich, Aktionismus. Dass man sagt, wir müssen da jetzt auch mal was tun oder wir müssen uns jetzt auch mal zu äußern und so weiter. Und so halbgar ist es dann. Und manchmal ist es dann auch sitaco issis desdemona. Also einfach mal die Schnauze halten und zum bestimmten Thema nichts sagen.
Sehr schön. Und was machen Sie zum Ausgleich, außer dass Sie im Chor singen?
Na, zum Ausgleich, also seit vielen Jahren jeden Morgen eine Viertelstunde Ausgleichsgymnastik. Also pünktlich 17:45 wird Gymnastik gemacht. Das ist auch sehr gut, weil viel sitzende Tätigkeit, viel unterwegs sein, irgendwo im Zug, im Flieger, sonst wo sitzen, das hält mir den Rücken frei im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, Chorsingen, Musizieren, Tennis spielen, also alles das, was den Körper beweglich hält. Und zum Glück in letzter Zeit auch wieder häufiger in Veranstaltungen gehen. Also eine Sinfonie der Tausend in Jena, in einer Mega-Aufführung oder in der Frauenkirche in Dresden, ein schönes Festkonzert der Sächsischen Bläserphilharmonie oder. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich könnte noch viel mehr machen, aber das muss man eben auch mal gut eintakten, dass man dann das, was einem persönlich wichtig ist oder wo man sich was von verspricht, dann eben auch mitzunehmen.
Und wer oder was hat Sie am meisten geprägt oder inspiriert?
Ja, ganz ehrlich gesagt, mein Musiklehrer im Gymnasium. Das war eine ganz wichtige Persönlichkeit, und auch im Nachhinein, der kam als ganz junger Studienassessor an die Schule, hat diesen Musikunterricht auch mit Musikleistungskurs und mit Chorleitung, mit Musical AG, die bis heute besteht. Also bis heute werden an dieser Schule in Norddeutschland gibt es wirklich einen super ausgebauten Musicalzweig an einem Gymnasium wohlgemerkt, ja, mit Band und mit Performance und mit professionellen Coaches und so. Das ist fantastisch, was da läuft oder was dieser Musiklehrer da vor vielen Jahren implementiert hat. Und das, glaube ich, ist so wichtig, dass es solche Menschen gibt, die junge Menschen gerade so im schulischen Bereich dann auch entzünden. Und das ist somit so eine ganz große Sorge, die ich habe, wenn ich eben in die Bundesländer gucke, jetzt nach Bayern, nach Thüringen, nach Bremen, wo Musikunterricht eingeschränkt wird. Das ist eine völlige Fehlentwicklung, weil wir Spitzenleistungen, die wir haben in Deutschland, in den vielfältigsten Bereichen, Bundesjugendchor, Bundesjugendorchester und so weiter, die bekommen wir nur, wenn wir eine ganz große Breite haben. So, und eine Breite, die eben in der Schule stattfindet, die nicht in der Musikschule stattfindet, weil Musikschule ist schon wieder eine Hürde, das musst du bezahlen, das musst du wollen. In der Schule ist es wirklich barrierefrei für alle, da müssen alle durch. Und da müssen auch Kinder mit Migrationshintergrund durch. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass eben Musik und Kunst und diese ganzen Fächer an der Schule auch wirklich stattfinden und nicht fachfremd erteilt werden. Also das Thema Musikunterricht und musikalische, kulturelle Bildung an der Grundschule insbesondere, aber schon beginnend im Kindergarten. Das sind ganz, ganz wichtige Themen, die letztlich auch wieder auf die gesamte Gesellschaft einzahlen, die auf den Musikernachwuchs, auf den Publikumsnachwuchs, auf den Sängerinnennachwuchs einzahlt. Und das ist so wahnsinnig wichtig, dass das eben schon in Kindergarten und Grundschule passiert. Vor allem Grundschule deswegen, weil alle wissen, dass sich dieses musikalische Geschmacksfenster beginnt, ab dem 6. Lebensjahr zu schließen. Das öffnet sich und beginnt sich zu schließen. Und mit der Pubertät ist es abgeschlossen, mit dem Beginn der Pubertät. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass es in der Grundschule und nicht erst in der weiterführenden Schule stattfindet.
Ja, ich hoffe auch sehr, dass da was passiert. Ich meine, da muss man ja wahrscheinlich mit der Politik sprechen. Mir hat mal jemand auch eine ganz faszinierende Ereignisgeschichte erzählt. Vielleicht kennen Sie die auch, dass Albert Einstein, der ja auch so ein Genie war, der hat irgendwann mal Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, also die, manche waren ökonomisch sehr erfolgreich, manche eben auch künstlerisch, manche medizinisch, und hat die wohl alle mal zu einem Abendessen eingeladen, weil er herausfinden wollte, gibt es irgendwas, obwohl jeder wirklich in einem anderen Berufsfeld war, was sie gemeinsam haben. Und es kam tatsächlich raus, dass alle ein Instrument gespielt haben. Und das ist immer das, also natürlich finde ich Musikunterricht wichtig, auch weil ich mich ja auch freue, ne, wenn Leute auch Musiker werden oder auch ins Konzert kommen. Ganz klar, aber ich glaube, da ist ja noch so ein ganz anderes Geschenk darin, selbst wenn ich nicht jetzt selber aktiv Musiker werde, weil wir wissen ja auch, was sich da alles im Hirn vernetzt und so. Also das ist, also ich weiß nicht, was kann man da noch tun? Können wir was tun, dass die Politik da wieder umschwenkt? Das ist ja, also ich bin da auch so entsetzt, wenn ich das lese.
Also ich denke, man muss zwei Dinge machen. Und zwar das eine ist, als Künstlerin, als Künstler alles daran setzen, in seinen Veranstaltungen Menschen für Musik zu begeistern, Menschen zu erreichen, Musik zu vermitteln. Und da gibt es ja einzelne Protagonistinnen, die das auch wirklich sehr gut machen, die auch so gezielt an Konzerte für Kinder oder auch Großeltern mit Eltern und Kindern und so. Es gibt so unendlich viele Formate, die man machen kann. Das sollte man unbedingt tun. Man sollte dann aber auch Menschen mit Erkrankungen, quasi Demenzerkrankungen und andere nicht vergessen, auch wirklich Randgruppen, die normalerweise nicht in den normalen Konzertbetrieb kommen, und zu schauen, okay, kann man dann mit in Kooperation mit entsprechenden Einrichtungen auch solche Konzerte machen, also wirklich die Vielfalt der Musik in die Gesellschaft reinzutragen. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den jeder Künstler, jede Künstlerin machen kann. Und das Zweite ist in der Tat, auch über diese Aktivitäten in einer breiteren Öffentlichkeit ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig das ist, aber wohlgemerkt darauf hinzuweisen, dass das, was in der Schule nicht passiert, und wir reden über 40.000 öffentliche Schulen in Deutschland, nicht durch ein paar tausend Künstlerinnen und Künstler aufgefangen werden kann und auch nicht durch 129 Berufsorchester. So. Und das muss man eben auch ganz klar sagen. Und da aber einen Schulterschluss zu finden und die Begeisterung für die Musik in die Gesellschaft zu tragen, das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, was man an der Stelle machen muss.
Und wie gelingt es Ihnen, sich treu und authentisch zu sein mit allem, was Sie machen? Das ist ja auch immer so eine Herausforderung für alle von uns oder zumindest für mich.
Naja, das ist eine Frage letztlich von Haltung und auch von Glaubwürdigkeit. Also für das, was ich in den verschiedenen Funktionen mache, frage ich mich auch immer selbst, was ist jetzt eigentlich eine authentische Position, die man in so einer Situation vertreten muss? Also nehmen wir ein Beispiel, ganz aktuell auch beim Staatsorchester Kassel und beim Staatstheater Kassel, da hängt der Haussegen schief, aufgrund, ich würde sagen, von auch Führungsversagen, aber letztlich auch von Politikversagen. Und da ist genau die Frage, ja, was betrifft, wie ist jetzt das Orchester betroffen, wie sind die anderen Künstlerinnen und Mitarbeitenden betroffen und was muss dort eigentlich geschehen? Das einfach mal objektiv runterzubrechen und auch völlig unemotional runterzubrechen, was sind die objektiven Fakten, die dort vorliegen und was muss man quasi machen, um die Situation zu verbessern? Und das einfach mal runterzubrechen und sich auf dieser Grundlage dann eine Meinung zu bilden und die dann aber auch zu vertreten. Da ist vielleicht das Juristische im Hintergrund, dass man sich eben über Sachverhalt und Rechtsfolge dann, so das kleine 1x1 des Juristischen, genau in diesen Gleisen bewegt. Aber das ist eben manchmal auch hilfreich, das zu erden, weil Künstlerinnen und Künstler häufig eben emotional reagieren, was gut ist. Ja, aber um dann vernünftige Sachentscheidungen zu treffen, ist Emotionalität manchmal ein bisschen hinderlich. Ja, und das runterzubrechen und es zu entemotionalisieren und dann zu sagen, so, was sind hier die Fakten, was müssen wir eigentlich gemeinsam wollen, was ist der größte gemeinsame Nenner, was ist der kleinste gemeinsame Nenner, wo gibt es eben eklatante Widersprüche, aber wo gibt es eben auch Gemeinsamkeiten, das herauszuarbeiten, Stärken-Schwächen-Analyse, Chancen-Risiken zu analysieren, also der klassische SWOT, Kanon, den dort abzuarbeiten, das ist dann schon hilfreich, wenn man es einfach mal runterbricht. Und ich glaube, das immer wieder in den verschiedenen Funktionen zu machen, ist halt wahnsinnig hilfreich, wenn man da so ein gewisses Grundgerüst hat, mit dem man dann auch arbeiten kann. Und das ist nicht das Schema F.
Das heißt, wenn solche Situationen eintreten, da werden Sie dazu gerufen oder über Ihren Verband oder?
Ja, naja, der Verband wird dann einfach um eine Stellungnahme gebeten. Also wie sieht das der Verband jetzt, der natürlich die Orchesterinteressen dort vertritt, aber wir haben ja auch einen Blick über den Tellerrand hinaus. Also, und das ist immer der Punkt. Ich kann ja dann sofort das mit anderen ähnlichen Fällen vergleichen oder ich weiß ja, in dem und dem Theater hat es das und das gegeben, aber das ist so und so gelöst worden. Also quasi auch diesen Überblick zu haben, nicht nur in Deutschland, sondern auch im deutschsprachigen Raum oder teilweise auch darüber hinaus, ist dann schon mal hilfreich.
Auf jeden Fall. Und Sie wissen dann auch, welche Leute man gegebenenfalls hinschickt, um, keine Ahnung, Mediation oder irgendwie gute Gespräche zu führen.
Ja, das ist dann die nächste Frage. Und teilweise rutsche ich dann ja auch selbst in bestimmte Funktionen rein. Also ich habe ja auch schon selbst mit Orchestern dann Leitbildprozesse gemacht, einfach weil man mir nicht erklären muss, wie ein Orchester tickt, sondern das erfahre ich dann in so einer Veranstaltung und jedes Orchester tickt halt anders. Und das ist so wahnsinnig spannend, diese vielen, vielen Einzelteile dann zusammenzusetzen und das quasi in ein echtes Leitbild, was aber von Orchester mitgetragen wird, dann auch umzusetzen. Ja, weil häufig ist es so, das höre ich dann auch von Management, wieso Leitbild, wozu brauchen wir das Orchester? Das macht doch das Management. Sage ich ja, na, spannend, das Leitbild möchte ich sehen. Und so sieht es dann auch meistens aus. Also das sind so Sprechblasen dann, ja, unser Orchester ist dann und dann gegründet, bla und so weiter. Und es ist natürlich weltweit so und so. Und ne, diese ganzen Blasen, die da drin stehen, aber kein Sau kennt es und keiner identifiziert sich damit. Ja, und ein Leitbild, so wie ich es verstehe, ist wirklich eine Beschreibung von Zuständen, von Entwicklungen, von Zielen aus der Mitte so eines Klangkörpers hinaus. Und das ist so eine starke Aussage. Und das wirklich als Substrat zu bilden, das finde ich wahnsinnig faszinierend. Weil jedes Orchester, das ist wirklich die spannende Erkenntnis, tickt an der Stelle anders, hat eine andere Geschichte. Und das auf den Punkt zu bringen, das ist auf eine DIN A4-Seite vorzugsweise, das ist echt ein toller Prozess.
Ja, es ist spannend. Auch wenn Sie sagen, dass dann jedes Orchester anders ist, dann sind die ja sehr individuell. Und ich glaube auch, dass man, also im besten Fall nur, ja, gut vorangehen kann, wenn man alle mitnimmt und nicht jetzt einem Orchester oder so nur was drüber stülpt. Und ja.
Vor allen Dingen, wenn man weiß, und das betrifft, glaube ich, auch einen einzelnen Künstler. Sehen wir auch, wenn wir hier Ensembleberatung machen im Programm Musiker Zukunft, dass auch EinzelkünstlerInnen oder eben Ensembles wirklich für sich mal definieren, was denn ihre Stärken und Schwächen sind und was Risiken und Chancen sind und wo sie dann eigentlich hinwollen und wo sie einen Markt sehen und wo sie ihre Alleinstellungsmerkmale vor allen Dingen. Was machen sie besser oder anders als andere Ensembles und was prägt sie an der Stelle? Das kann man auch im kleinsten Kreis oder als Einzelkünstler drin machen, um dann auch wieder von da aus den Marktwert abzuleiten oder von da aus abzuleiten, okay, ich bin in dem und dem Bereich unterwegs, aber eben ich habe mich da spezialisiert oder ich habe eine bestimmte Kompetenz dort erworben oder ich entwickle eine bestimmte Kompetenz auch in Zusammenarbeit mit anderen. Das ist eigentlich das kleine Einmaleins. Das kann ich in jeder Konstellation aufarbeiten und muss es auch aufarbeiten, um eben authentisch meine Werte, für die ich stehe, zu vermitteln.
Ja, ich mache auch immer mehr die Erfahrung, wenn man wirklich so seins macht, dass man viel, viel stärker ist. Also ich glaube, so in den jungen Jahren war ich auch so ein bisschen, oh, wie machen es die anderen? Okay, das muss ich jetzt auch so machen. Aber das war für mich jetzt gar nicht immer zielführend. Genau. Was treibt Sie so an oder haben Sie noch eine Vision? Wo geht's hin?
Naja, es treibt mich an, dass ich meinen Job bei Unisono zum Mai 2025 vernünftig an die nächste Generation übergeben kann. Da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, weil wir hier mehrere Juristen haben, die gleichzeitig auch Berufsmusiker sind oder zumindest sehr gut Instrument spielen. Also diese Verbindung Jura-Musik, die ist hier nach wie vor angelegt. Das lässt mich dann auch ruhig schlafen. Also da wird es auch eine gute Nachfolge auf jeden Fall geben. Und es treibt mich nach wie vor an, und das wird mich auch weiter antreiben, versuchen, über alle möglichen Kanäle die Bedeutung von Musik für die Entwicklung von Menschen, aber auch die Bedeutung der Musik für eine Entwicklung von Gesellschaft und den Zusammenhalt von Gesellschaft immer wieder in den Vordergrund zu stellen. Das Thema gemeinsames Singen, gemeinsames Musizieren, auch im Sinne von gesellschaftliche Kraft, die man damit verbunden ist, das nach vorne zu treiben und wo es geht, eben auch zu ermöglichen.
Ich hoffe aber, dass wir auch nach 2025 noch von Ihnen hören.
Ich hoffe, dass ich das Orchester noch ein bisschen weitermachen darf. Ich werde Netzwerk und Ohr noch ein bisschen weitermachen und bei der Verwertungsgesellschaft wird man wahrscheinlich auch noch ein bisschen weitermachen lassen. Also dann sind von 5 Jobs sind dann 2 in den Ruhestand geschoben und die anderen 3, da darf ich dann noch ein bisschen was machen.
Und es kommen neue spannende Aufgaben auf Sie zu. Sie haben ja auch, wir sind ja quasi Kollegen, weil Sie auch Podcaster sind, mit dem Podcast Klangvoll. Wie ist es dazu gekommen? Sie sagten ja gerade, Sie wollen ja auch möglichst viele Menschen erreichen oder die von der Schönheit der Musik begeistern.
Ja, zu Klangvoll sind wir eigentlich im Dialog mit dem Schott Verlag gekommen, weil wir 70-jähriges Jubiläum der Zeitschrift Das Orchester im Jahr 2022 hatten und haben gesagt, da wäre es ganz gut, wenn wir noch ein weiteres Format jenseits des reinen Print- oder Print- und Online-Produkts entwickeln. Und da war halt Podcast eine Option, die wir dann eben auch gewählt haben. Und das ist insofern ganz hilfreich, weil man in den Maschinenraum des Musikbetriebes, so haben wir das genannt, blickt und dann Interessierten auch so ein bisschen Dinge eröffnen kann, die sie normalerweise von draußen an diesem Musikbetrieb gerade nicht sehen. Ja, also wenn dann eine Anna Skrühle war als Generalmusikdirektorin aus ihren Erfahrungen als Leiterin eines Musiktheaters oder eines großen Hauses in Magdeburg berichtet oder Beat Fehlmann eben als Intendant eines Orchesters, oder viele andere Protagonisten, die dort dann ihren wirklich mal so sehr intime Einblicke in das, was sie tun, geben. Oder ich hatte jetzt The Triolins, die Geschwister Dingler, die ja mit ihrem Violinduo mega erfolgreich sind und das aber auf eine ganz charmante Art und Weise machen. Und mit den beiden mal zu sprechen, wer jetzt eigentlich in so einem Geschwisterpaar führt oder wer da Recht hat oder nicht Recht hat oder wie die ihre Prozesse entwickeln. Das finde ich immer wahnsinnig spannend. Und es war auch vor allen Dingen für die Protagonisten ist es dann manchmal spannend, weil ich stelle Fragen, die sie vielleicht so dann von anderen nicht gestellt bekommen. So, und das macht eben einfach mal Spaß.
Das glaube ich. Ich habe auch so das Gefühl, man kann in dem Format ja andere Räume öffnen, die vielleicht woanders nicht so möglich sind, genieße ich auch sehr. Wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen und da frage ich ja immer sehr gerne, welchen Tipp möchten Sie jungen KünstlerInnen geben?
Ja, jungen Künstlerinnen kann man eigentlich nur den Tipp geben, ihr Alleinstellungsmerkmal, ihren Unique Selling Point wirklich gut zu definieren und genau auf diesem Gleis ihrer authentischen Künstlerpersönlichkeit voranzuschreiten.
Das ist sehr schön. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wir werden alle Informationen zu Ihnen, zu Unisono, zu dem Podcast in die Shownotes packen und ich wünsche Ihnen alles Gute.
Vielen Dank.
Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterzuempfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.